HR Info. Kulturlust.
Mit Dagmar Fulle und einem Mann mit vielen Talenten. Möglicherweise kommt Ihnen diese Musik irgendwie bekannt vor. Sie war mal die Erkennungsmusik einer Wirtschaftssendung im Hessischen Rundfunk, gespielt von einem hessischen Gitarristen, der ein Miterfinder des Jazzrock war, Volker Kriegel aus Darmstadt. In diesem Jahr wäre sein 75. Geburtstag. Das Karikaturamuseum Frankfurt widmet sich jetzt seinen Illustrationen und Cartoons und damit der anderen Seite eines Musikers, der schon sehr früh im Leben zu seiner ersten künstlerischen Liebe gefunden hat.
Da war ich noch sehr klein, ich glaube 10 oder 11 Jahre. Da bin ich mal 2 Jahre bei so einem Pfadfinderverein gewesen und dort spielte jemand Gitarre. Und damit ging die Sache eigentlich los. Ich habe dort Gitarre spielen gelernt. Und zwar keine irgendwelchen Wanderlieder oder dieses Zeug, sondern so eine Art Django Reinhardt-orientierten Swing-Jazz. Das war eigentlich der Anfang.
Das war der Anfang von Volker Kriegels Karriere. In Jazzlexika findet man unter seinem Namen den Eintrag einer der besten Jazzgitarristen Europas. Dabei war das alles so nicht geplant. Volker Kriegel wollte Zeichenlehrer werden, dann studierte er lieber doch Soziologie, ausgerechnet beim Jazzgegner Adorno. In den 60er Jahren gewinnt er mehrfach einen Preis beim Düsseldorfer Amateur-Jazz-Festival. Erst da kommt ihm der Gedanke, dass er aus Musik vielleicht mehr machen könnte.
Also die Vorstellung davon, ein Leben bestreiten zu können oder eine Familie zu ernähren, also ganz im bürgerlichen Sinne als Beruf das zu begreifen, das war schon recht abenteuerlich.
Seine Musik, sein Talent, so virtuos Gitarre zu spielen, macht Kriegels Namen schnell bekannt. Sein anderes Talent, also das Zeichnen, schleppte er zuerst nur mit, aber wohlwissend auch diese Fähigkeit irgendwann einzusetzen.
Das Zeichnen zum Beispiel, das ist wirklich der krasseste Gegensatz zu Musizieren. Musizieren ist laut, währenddessen die Zeichnerei natürlich fast so was Meditatives hat. Das sitzt mal ganz allein zu Hause unter der Lampe. Von dem weißen Blatt und außer dem Geruch der Tusche und dem kleinen Kratzen der Feder passiert da nicht viel.
Diese meditativen Geräusche beflügeln ihn auch zum Kinderbuch Olaf der Elch. Der hat ein übergroßes Geweih, was ihn zum Gespött im Wald macht. Als jedoch eine Schaufel abbricht, ist er noch nicht einmal mehr als Weihnachtselch zu gebrauchen.
Der Elch entdeckt zum Beispiel im ersten Band dieser Olaf-Reihe, was man alles mit einer abgebrochenen Schaufel machen kann. Zum Beispiel Federball spielen, Fische fangen, rudern. Für den Zeichner ist die Tatsache, dass der Elch also so eine abgebrochene Schaufel hat, ein schöner Anreiz, sich Situationen und Tätigkeiten auszudenken, die alle mit dieser abgebrochenen Schaufel zu tun haben.
Hier hört man Volker Kriegels Stimme schon die Auswirkungen des Kehlkopfkrebses an, die ihm in seinen letzten Jahren das Sprechen erschweren. Im Jahr 2003 starb einer der besten Jazzgitarristen Europas.
Christian Sprenger über Volker Kriegel, der nicht nur Musiker war, sondern auch leidenschaftlicher Zeichner und Erzähler. Seine Geschichten vom Rock'n'Roll-König, von Olaf dem Elch oder von Erwin mit der Tröte, von ihm selbst illustriert, sind überall auf der Welt und in vielen Sprachen erschienen. Er hat gerne Tiere gezeichnet, aber auch komische Situationen im Alltag oder Szenen aus der Musik, der Kunst, der Philosophie oder übers Essen und Trinken. Mehr als 700 Zeichnungen von Volker Kriegel hat das Museum Wilhelm Busch, das Deutsche Museum für Karikatur und Zeichenkunst in Hannover. Und von dort kommen viele Cartoons, die jetzt in der Frankfurter Karikatura zu sehen sind. Die Direktorin Dr. Gisela Vetter-Liebenow hat die Ausstellung offiziell eröffnet. Ich habe mit ihr gesprochen und sie gefragt, wie haben Sie Volker Kriegel erlebt? Wie bleibt er Ihnen als Mensch und Künstler in Erinnerung?
Als ein unglaublich spannender Mensch insofern, weil er etwas konnte, was ich zutiefst bewundere, seine Kunst der Musik auch in Worte und in Bilder zu fassen. Also seine verschiedenen Begabungen, die er auf eine unglaublich wunderbare Weise kombiniert hat. Das stand nicht jeweils separat für sich, sondern es hat sich gegenseitig befruchtet und das bis heute zum großen Vergnügen der Leser seiner Bücher.
Jetzt ist es ja nicht immer ganz so leicht mit Zeichnungen im Radio, aber versuchen Sie es mal. Wie würden Sie das beschreiben, was Volker Kriegel gezeichnet hat?
Also mein Lieblingsbuch ist Erwin mit der Tröte, in dem er einen musikalischen Nasenbären auf Abenteuer durch die Welt schickt. Und an einer Stelle, gegen Ende des Buches, ist dann der Nasenbär mit seinen Freunden aus dem Dschungel zusammen und die spielen die unterschiedlichen Instrumente. Und wenn man das sieht, wie dann der Nasenbär, aber auch das Krokodil und die anderen Tiere da sitzen und er beschreibt, wie die musizieren, dann hört man das, man fühlt sich in den Dschungel versetzt, man hat so ein laues Lüftchen um die Nase und die Ohren und man wippt richtig mit den Füßen mit. Das ist ganz große Kunst.
Das heißt, er hat als Musiker ja im Grunde genommen auch Musiker gezeichnet, ja nicht nur als Tiere, sondern auch als Menschen. Wie hat er seine Kollegen gesehen und damit letztlich ja auch sich selber?
Also Menschen waren für ihn Freunde, die ja auch immer wieder verschlüsselt vorkommen, waren für ihn eigentlich immer nur die Folie, auf der er etwas ganz Neues, ganz anderes weiterentwickelt hat. Also er hat eigentlich mehr Typen skizziert, die sehr allgemein menschlich sind. Er hat nie individuelle Personen karikiert, sondern einen sehr eigenen Kosmos geschaffen.
Als insofern auch ein Beobachter des Alltags, welchen Blick hat er auf die Welt gehabt? Einen eher liebevollen, einen eher kritischen oder worum ging es ihm da?
Ich glaube, einen neugierigen, der eigentlich Freude daran hatte, die ganze Vielfalt der menschlichen Spezies auszuloten, der nicht wirklich jetzt ein Kritiker war in dem Sinne, aber auch nicht jetzt einfach nur Spaß am Humor oder am Witz hatte, sondern der, so wie er ja auch in seinen Texten, eigentlich die menschliche Existenz als ein Spielfeld genommen hat, um einfach verschiedene Dinge auszuloten, um zu experimentieren, um seinen eigenen Gedanken und Ideen nachzufolgen und auch seinen persönlichen Vorlieben, zum Beispiel der Kleidung. Ich habe mich mal ganz lange mit ihm unterhalten, weil was hier auffällt, dass seine Figuren eigentlich immer sehr besonders angezogen sind. Dass er da auch sehr viel Sorgfalt drauf gelegt hat, dass er, und das hat er ja selber auch dargestellt, auch Freude an guter Kleidung hatte, an feinen Stoffen, an einem Zusammenklang von Sakko, Hose, Schuhe. Und dieses in den Zeichnungen mit feinstem Fischgrat oder Streifen vorzufinden, finde ich, ist etwas sehr Typisches und etwas sehr Vergnügliches.
Die meisten Menschen, vor allem natürlich Jazzfans, haben Volker Kriegel in allererster Linie als Musiker in Erinnerung. Aber tatsächlich war das Zeichnen auch schon ganz früh da in seinem Leben, oder?
Ja, er hat im Grunde genommen das wirklich parallel gemacht, schon während des Studiums. Und danach ist er ja mit ganz vielen Cartoons und war ja auch früh dann im Kreis der Neuen Frankfurter Schule. Also das hat eigentlich sein Leben begleitet. Und ich glaube, das waren für ihn auch zwei wichtige Facetten. Die Musik, die ja auch immer sehr kommunikativ ist, die er mit vielen Musikerkollegen zusammen geprobt, aufgeführt hat. Und das Zeichnen, was ja eigentlich was sehr Einsames ist. Da sitzt man ganz alleine an seinem Schreibtisch und hat keinen Dialogpartner außer sich selbst. Aber ich glaube, diese beiden Facetten brauchte er auch.
Er hat, auch das ist in der Ausstellung zu sehen, unter anderem an einem sehr ungewöhnlichen Projekt lange gearbeitet. Das ist eine 6 Meter lange Papierrolle.
Ich glaube, es ist 10 oder 15 Zentimeter hoch und ist eine Endlosgeschichte. Und die ist tatsächlich aufgerollt und eben, ich kann Ihnen nicht sagen, in welchem Zeitraum, immer wieder weiterentwickelt. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen sein Fluss des Erzählens, der sich auch auf das, was sich ergibt, so wie ein Schriftsteller meistens ja auch nicht weiß, wie das Buch ausgeht, an dem er schreibt, sich das entwickeln lässt, so haben sich auch bei ihm die Zeichnungen und auch die Geschichten wie ich mir das vorstelle, entwickelt.
Sagt Dr. Gisela Vetter-Liebenow, Direktorin des Deutschen Museums für Karikatur und Zeichenkunst in Hannover. Von dort kommen viele der Cartoons, die jetzt in der Karikatura Frankfurt zu sehen sind. Die Ausstellung mit dem schlichten Titel Volker Kriegel läuft bis zum 20. Januar 2019. Musik von Volker Kriegel aus den späten 60er Jahren. Wer damals solche Musik für zu Hause haben wollte, ging selbstverständlich in einen Schallplattenladen. Dann kamen die CD, die MP3-Datei und die Streaming-Portale. Der Plattenladen schien am Ende. Seit gut 10 Jahren aber steigt der Absatz von Schallplatten wieder. Sie werden wieder gepresst, auch in Deutschland, und sie werden wieder verkauft. 26 Plattenläden gibt es in Hessen. Bundesweit sind es fast 500. Manche haben sogar in den letzten Jahren erst neu aufgemacht. Vielleicht macht bei den ständig steigenden Großstadtmieten eine Idee aus London auch bei uns Karriere. Dort gibt es auf der Themse einen Floating Record Shop, einen schwimmenden Plattenladen.
Luke legt mit seinem Floating Record Store, seinem schwimmenden Plattenladen, da an, wo es ihm gerade gefällt. Auf Facebook schreibt er, dass er an diesem Tag irgendwo am Kanal in der Nähe der U-Bahn-Haltestelle Angel im Londoner Stadtteil Islington zu finden ist. Man muss ihn erst mal suchen. Am Rand des Kanals liegen die Hausboote Reling an Reling. Nach wenigen Minuten sieht man den schwimmenden Laden schon von Weitem. Luke hat 8 verschiedene Plattenkisten vor sein grün gestrichenes Boot an Land gestellt. Ein großer roter Sonnenschirm ist darüber aufgespannt.
Yeah, a little bit of everything, a little bit of all the different.
Ich habe von allem etwas. Das meiste ist natürlich Secondhand, aber es gibt auch neue Sachen. Das hier sind einige Singles. Aretha Franklin habe ich hier ganz vorne, weil sie ja gerade gestorben ist. Die Platten sind nach Genre sortiert. Country, Rock, Reggae, Folk. In der Kiste für Sammler gibt es beispielsweise Jimi Hendrix für 75 Pfund. In der Schnäppchenbox Mietler für 3 Pfund. Durch das Fenster können die Leute auch in die Plattenkisten im Boot greifen. Marvin angelt sich eine Scheibe.
It's quite odd as well, because obviously the racks of the records on a boat, that's frequently sometimes moving.
Das ist schon ein komisches Gefühl, wenn man hier in den Plattenkisten von draußen aus in dem Boot wühlt. Ich will gerade eine Platte fassen und dann ist das Boot auf einmal zu weit weg.
Yeah, rocking through records. Yeah, at the moment, as you can see, I'm looking through them. My arm's moving away from me as I'm looking through the box.
Im Bootsinneren durchforstet Peter die Plattenkisten. Er spielt in einer Indie-Rock-Band, hat demnächst einen Auftritt in Düsseldorf. Er legt manchmal selbst auf, weiß aber gerade auch nicht so recht, wonach er sucht. Er testet verschiedene Platten an. Seit rund 5 Jahren betreibt Luke den Floating Record Store. Er lebt auch auf dem Boot. Einen richtigen Plattenladen in London kann sich der 43-Jährige nicht leisten. Die Londoner Mieten sind einfach zu hoch.
I guess they're quite sort of small spaces.
Ich habe zwar nur wenig Platz, alles ist eher bescheiden. Aber am Ende habe ich sicher mehr Wohnraum als andere Freunde, die ein Zimmer in einer WG haben. Oder selbst eine kleine Wohnung ist möglicherweise kleiner als mein Boot. Mit dem Floating Record Store kann ich reisen, es ist gesellig und ich habe viel Freiheit. Ich denke, ich habe genau das gefunden, was zu mir passt. Luke ist ca. 1,90, sagt er. Bis er das passende Boot gefunden hat, in dem er auch aufrecht stehen kann, ist einige Zeit vergangen. 12.500 Pfund hat er dafür bezahlt. Solange er nicht länger als 2 Wochen an einem Ort ist, muss er auch keine Liegegebühren bezahlen. Dass seine Kunden in Kisten wühlen, die direkt neben seinem Bett stehen, stört Luke nicht. Martin und seine Frau sind von dem schwimmenden Laden angetan. Sie haben bereits über 1.000 Platten zu Hause im Regal. Unter anderem sind das Hinterlassenschaften von Ex-Partnern, erzählen sie.
Well, this store, that's very good. It's got a good folk section.
Das ist hier ein super Laden. Er hat eine wirklich gute Folk-Sektion. Martin Carthy, von dem bin ich ein großer Fan. Hier findet man Platten, die man sonst nicht sieht. Und gerade Folk, da sollte man zugreifen. Ich habe mal angefangen, Platten zu verkaufen und das dann sehr bereut. Auf Vinyl hört sich Folk einfach am besten an. Er greift nach Martin McCarthy, zückt das Portemonnaie. Auch Peter ist fündig geworden. In einigen Tagen wird Luke wieder ablegen. Wo er das nächste Mal hält, weiß er noch nicht.
Aus London Anne Demmer über den schwimmenden Plattenladen auf der Themse. Wenn so ein Plattenladen gut läuft, dann sichert er seinem Inhaber die Existenz. Gleiches gilt für Buchhandlungen. Für sie ist es durch die Konkurrenz aus dem Internet in den letzten Jahren schwieriger geworden zu bestehen. Trotzdem, sowas wie Kulturförderung kann es für sie nicht geben. Sie unterliegen den Gesetzen des Marktes. Anders in Peking. Chinas Hauptstadt will dieses Jahr umgerechnet 6,3 Millionen Euro in die Förderung von Buchhandlungen investieren. Aber Geld gibt's nicht für jeden.
Alles beginnt mit Seite 1. Das ist der Slogan des Buchladens, der übersetzt Seite 1 heißt. Auf Chinesisch Ye Yitang. Er liegt im Pekinger Stadtteil San Litun. Das Gebäude ist außen mit dunklen Holzstreben verkleidet. Auf dem Büchertisch direkt am Eingang liegt eine Biografie von Bob Dylan. Daneben ein Buch über Kryptowährung und das Werk eines Historikers über Deutschland, Titel Die getrennte Nation. Liu Gang ist Geschäftsführer von Ye Yitang. Er profitiert von der neuen Förderpolitik der Pekinger Regierung für Buchläden.
Die Förderpolitik ist dieses Jahr neu. Erstens sind die Summen viel höher als vorher und zweitens gibt es neue Formen der Unterstützung. Wir bekommen 300.000 Yuan, rund 40.000 Euro. Die gibt es aber nicht einfach so, sondern man muss sich bewerben.
Die Zahlen können sich sehen lassen. Mit umgerechnet 6,3 Millionen Euro fördert die Stadt Peking in diesem Jahr die Buchhandelskultur. Das ist fast dreimal so viel wie in den Jahren zuvor. Es gibt verschiedene Arten der Förderung, Mietzuschüsse, Erlass der Umsatzsteuer oder konkrete Mittel für bestimmte Projekte, Umbauten oder Renovierungen. Als Café wird im Ye Yitang der wieder salonfähig gewordene Handaufguss serviert. Mahlgrad, Röstung und Aufgusstemperatur, alles muss stimmen. Auch das gehört zum Konzept. Ein Laden vor allem für die junge chinesische Mittelschicht. Chinas Hauptstadt Peking hat über 23 Millionen Einwohner. Im Stadtgebiet sollen mit der Förderpolitik innerhalb der nächsten 3 Jahre 700 neue Buchhandlungen entstehen. Die Gesamtzahl würde damit auf etwa 1700 anwachsen. Die Analyse der chinesischen Regierung ist eindeutig. Der Markt wird es für die Buchläden nicht richten. Eine Förderung der Buchhandelskultur ist deshalb notwendig, um deren Existenz zu sichern und überhaupt erst Neueröffnungen zu ermöglichen. Allerdings gibt es Einschränkungen. Nicht alle Buchläden qualifizieren für die staatliche Förderung. Liu Yuansheng hat sich mit ihrem Laden auch beworben, hat aber nie etwas von den Kulturbehörden gehört. Ihr Buchladen existiert seit 1988 und galt als Treffpunkt für Intellektuelle, Kritiker und auch Dissidenten. Nichts, was die chinesische Regierung als förderwürdig erachtet, ganz im Gegenteil. Lesungen und Diskussionen, all das musste Liu in ihrer Buchhandlung seit 2012 einstellen. Auf Drängen der Behörden. Liu möchte auf die Politik der Pekinger Regierung gar nicht erst eingehen, auch aus Angst vor Konsequenzen. Nur ein Satz, sagt sie ins Mikrofon.
Ich besitze mit meinem Mann eine kleine Buchhandlung in Peking. Sie in Deutschland können die Bücher frei wählen, die Sie lesen möchten. Sie sollten sich sehr glücklich schätzen.
In China wird genau darauf geachtet, was für Bücher auf den Markt kommen. Gerade bei ausländischen Büchern gucken die Zensurbehörden genau hin. Die Zensur und ideologischen Kampagnen haben längst auch die Buchläden erreicht. Gefördert wird das, was der kommunistischen Partei als harmlos erscheint. Design, Architektur und Lifestyle. All das gilt als unproblematisch. Der Buchladen Seite 1 hat dafür das richtige Konzept. Die Kritikerin Liu mit ihrem Buchladen das falsche.
Buchläden in China bekommen Kulturförderung, allerdings nur mit einem bestimmten Sortiment und mit einer Haltung, die der Regierung gefällt. Aus Peking ein Bericht unseres Korrespondenten Axel Dorloff. Styx ist ein Begriff aus der griechischen Mythologie. Der Styx ist der Totenfluss, der das Reich der Lebenden von dem der Toten trennt. Styx heißt auch der neue Film von Wolfgang Fischer. Ein Drama aus Anlass der Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer. Der Film wurde auf der diesjährigen Berlinale gefeiert und hat auf vielen Festivals schon Preise gewonnen. Jetzt kommt er auch in unsere Kinos.
HR Info, der Filmcheck mit Jan Tussing.
Rieke ist Notärztin in Köln und bei einem Autounfall sehen wir, wie sie souverän einen verletzten Mann aus einem Auto rettet. Ihr letzter Arbeitstag. Nun beginnt der Urlaub und Rieke will mit ihrem Segelschiff von Gibraltar aus in See stechen. Allein. Nur sie und der Wind auf dem Weg in den Südatlantik, wo sie eine Insel besuchen will, auf der Charles Darwin ein tropisches Biotop angelegt haben soll. Auf halbem Weg kommt sie in einen Sturm und kurz darauf stößt sie auf ein Fischerboot, das sie im Meer treibt, vollgepackt mit Flüchtlingen. Sie will helfen, aber sie weiß, alle Menschen kann sie nicht retten und womöglich würde sie sich selbst in Gefahr bringen. Also Funktion Hilfe und merkt, dass auch die Behörden nicht helfen wollen.
Die Schauspieler.
Susanne Wolf ist Vollblut-Schauspielerin. Nach ihrem Studium in Hannover ging sie direkt zum Thalia-Theater nach Hamburg und von da ans Deutsche Theater in Berlin. Sie hat schon mit vielen großen deutschen Regisseuren zusammengearbeitet, zuletzt mit Volker Schlöndorff in Rückkehr nach Montauk. In Styx gibt sie eine sehr intensive Performance auf hoher See. Weil kaum gesprochen wird, sticht ihre körperliche Präsenz auf dem Boot umso mehr heraus. Styx ist ein Frau-Stück und spätestens jetzt werden wir das expressive Gesicht von Susanne Wolf nie mehr vergessen.
Der Regisseur.
Styx ist erst der zweite Spielfilm des Österreichers Wolfgang Fischer, für den er bereits 2015 das Drehbuch geschrieben hat. Trotzdem wirkt sein Film brandaktuell. Fischer widmet sich der Flüchtlingsproblematik mit einer fiktiven Geschichte, die aber trotzdem wirkt wie ein Dokumentarfilm. Ihm gelingt es, die routinemäßigen, sich wiederholenden Nachrichten von ertrinkenden Flüchtlingen auf dem Weg nach Europa durch die Augen einer deutschen Ärztin zu sehen. Fischers Protagonistin hat den hippokratischen Eid geschworen und will helfen, aber sie kann nicht. Ihr persönliches Dilemma wird zum moralischen Problem für uns Zuschauer. Mit seinem Film will Fischer keine Fragen beantworten, sondern nur stellen. Wer sind wir? Wer wollen wir sein? Und wer müssen wir sein?
Sehenswert?
Styx ist ein Kammerspiel auf hoher See. Ein unbequemer Film, der uns zum Denken bringt. Wir sehen Susanne Wolf als segelnde Ärztin souverän übers Meer gleiten. Allein. Es wird nicht gesprochen, was die Spannung noch erhöht. Von Anfang an liegt ein Knistern in der Stille, die sich entladen will. Und der Moment, in dem wir das untergehende Flüchtlingsboot sehen und einen jungen Mann, der sich auf das Boot der Ärztin retten kann, verändert alles. Regisseur Wolfgang Fischer präsentiert uns ein Dilemma, bei dem wir nicht mehr wegschauen können. Selbst wenn wir Flüchtlingen helfen, lösen wir keine Probleme. Aber nicht helfen macht uns schuldig. Trotzdem erhebt seine Geschichte nicht den moralischen Zeigefinger. Das Mittelmeer trennt die Lebenden von den Toten. In Styx sind die Flüchtlinge bereits tot. Unsere Nichthandlung hat Folgen. Ein bildgewaltiger und emotionaler Film, der lange nachhallt.
HR Info, der Filmcheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Jan Tussing über den Film Styx von Wolfgang Fischer. Diese Woche neu im Lichtspielhaus Ihres Vertrauens. In 4 Wochen ist Frankfurter Buchmesse. Aber wenn Sie jetzt schon Lust haben auf Lesungen, Diskussionen und Gespräche mit Autorinnen und Autoren, dann merken Sie sich das Wochenende vor.
HR Info. Kulturtipp.
Von Adrienne Schneider, der Leiterin des Literaturhauses Darmstadt.
Am Samstag, 15. September um 15 Uhr startet ein außergewöhnliches 2-tägiges Literaturfest. Ein Kongress in der Evangelischen Akademie am Römer. In Darmstadt hatte ich ein ähnliches Programm. Ich hatte eingeladen Autorinnen und Autoren, die nicht in Deutschland geboren sind, aber in deutscher Sprache sprechen. So ähnlich geht es jetzt bei Textland. Made in Germany, so heißt das Literaturfest. Es ist kuratiert von der Faust Kulturstiftung. In Gesprächen, Podiumsdiskussionen, Lesungen, Workshops, Kurzfilmvorführungen geht es um Gegenwartsliteratur, Integration. Textland stellt die Frage, was deutschsprachige Literatur heute eigentlich ist, inwieweit sie sich verändert und inwieweit wird sie durch transkulturelle Einflüsse geprägt. Es geht natürlich um Heimat und Identität. Die Namen der eingeladenen Autorinnen und Autoren erklären das Programm. Den Eröffnungsvortrag am Samstag um 15 Uhr hält der Soziologe Armin Nasehi. Um nur ein paar andere Teilnehmer zu nennen, Max Czolek, Sandra Gucic, Sharon Dodua-Otu, Monika Rink, Olga Martinova-Abaskida, Aless Steger, Mariana Gabonenko, Feridun Zaimoglu und viele andere werden uns die 2 Tage begleiten. Moderiert werden die 2 Tage von Insa Wilke. Das Gesamtprogramm ist unter www.textland-online.de zu finden. Es geht um eine spannende Auseinandersetzung mit der deutschen Sprache und ganz sicher erwarten uns nachhaltige Begegnungen dort.
Der hr-info-Kulturtipp von Adrienne Schneider, der Leiterin des Literaturhauses Darmstadt. Sie empfiehlt das Literaturfest Textland Made in Germany. Samstag und Sonntag in der Evangelischen Akademie Frankfurt, Römerberg 9. Und das war die hr-info-Kulturlust. Den Podcast finden Sie im Netz unter hrinforadio.de. Mein Name ist Dagmar Fulle.